Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Kurzes Durchatmen gestern, zumindest für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj beim Besuch der europäischen Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Italien und Rumänien. Der Krieg aber, er geht unvermindert weiter. Paulina Milling.
Sie fahren direkt in den Flugzeugrumpf, die französischen Haubitzen César. Ein Schwerlastflugzeug soll sie in die Ukraine bringen. Das Video, das die Verladung dieser schweren Waffen zeigt, verbreiteten die ukrainischen Medien heute. Passend zum Versprechen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, das er gestern in Kiew gegeben hat, mehr Césars zu liefern. Von deutscher Seite gab es eine solche konkrete Zusage weiterer Waffenlieferungen nicht. Bundeskanzler Scholz blieb eher vage, betonte aber, die Ukraine auch militärisch weiter zu unterstützen. Das Verhalten Deutschlands in Bezug auf die Waffenlieferungen wurde in der Ukraine bisher als zögerlich wahrgenommen. Ein junger ukrainischer Comedian nahm vor kurzem den deutschen Bundeskanzler deswegen auf die Schippe. Wenn die Ukraine ein neues Menü für ein Schnellrestaurant zusammenstellen würde, so gäbe es dort folgende Gerichte: den Big Johnsonjuk, eine Anspielung auf den britischen Premier Boris Johnson, und den Scholz-Burger. Den Big Johnsonjuk, den servieren wir dem Kunden sofort. Den Scholz-Burger bringen wir dem Kunden in etwa 4 bis 5 Monaten. Ein Wink mit dem Zaunpfahl Richtung Deutschland. Auf Staatsebene gab sich die Ukraine diskreter. Nach dem gestrigen Treffen in Kiew ließ der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj keine Enttäuschung erkennen, dass Olaf Scholz keine konkreten Versprechen über weitere Waffenlieferungen machte. Er sprach vom historischen Tag und lobte die europäische Unterstützung des EU-Beitrittsstatus für sein Land. Alle 4 Staats- und Regierungschefs, Draghi, Johannes, Macron und Scholz, unterstützen die Kandidatur der Ukraine. Alle Länder, alle Mitglieder der EU müssen noch zustimmen, aber bei unserem heutigen Treffen wurde ein großer Schritt getan, ein Schritt nach vorn. Inzwischen hat die Europäische Kommission ihre Einschätzung dazu abgegeben. Sie empfiehlt den EU-Beitrittsstatus der Ukraine. Die finale Entscheidung treffen Ende Juni die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Gipfeltreffen. Volodymyr Selenskyj freute sich außerdem über ein anderes Signal des gestrigen Besuchs. Für mich war es wichtig, von den Staats- und Regierungschefs eine weitere fundamentale Sache zu hören, nämlich, dass sie sich einig sind, dass das Ende des Krieges und der Frieden für die Ukraine so kommen müssen, wie die Ukraine und unser Volk sie sehen. Scholz, Macron, Draghi und Johannes haben gestern deutlich gemacht, keinen Druck auf die Ukraine auszuüben, der Frieden solle nach ukrainischen Bedingungen erfolgen. Doch das Ende des Krieges ist bisher nicht in Sicht. Im Donbass gibt es weiter heftige Gefechte. Der ukrainische Generalstab meldet russische Angriffe auf Bachmut und Sloviansk, beides Städte im Gebiet Donetsk. Auch die Schlacht um Severodonetsk in der Region Luhansk dauert laut ukrainischem Militär weiter an. Trotz der Gefechte und Brückensprengungen ist die Stadt offenbar nicht isoliert. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zum Kriegsgeschehen nicht. Besonders umkämpft scheint in Severodonetsk weiter das Chemiewerk Azot. Das Gelände sei fast vollständig zerstört, erklärte heute der Gouverneur Sergei Haidai. Es könne auch nicht evakuiert werden. Laut Haidai befinden sich dort 568 Zivilisten, darunter 38 Kinder. Schwierig sei auch die Situation im benachbarten Lysychansk. Dorthin ist es nach seinen Angaben allerdings gelungen, Lebensmittelpakete zu bringen. Diese würden für die Versorgung von 600 Menschen ausreichen.
Soweit die aktuelle Lage in der Ukraine, während in Brüssel weiter über den potenziellen EU-Beitrittskandidaten Ukraine diskutiert wird. Es ist ein langer Weg in den Club der 27 EU-Staaten und am Anfang steht die Empfehlung. Die hat die EU-Kommission heute ausgesprochen. Darüber entscheiden, Sie haben es gerade gehört, werden in der kommenden Woche dann die Staats- und Regierungschefs der EU auf ihrem Gipfel in Brüssel. Relativ wahrscheinlich, dass es da nicht so einig zugeht wie heute. Viola von Kramon sitzt für die Grünen im Europaparlament und ist stellvertretende Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Hallo, ich grüße Sie.
Das waren ja schon pathetische Worte von Ursula von der Leyen heute und eine klare Empfehlung für den Kandidatenstatus. Frau von Kramon, wichtiges Signal, wichtiger Tag heute?
Auf jeden Fall. Aber ich denke, die Kommissionspräsidentin hat ja von Anfang an klar gemacht, wo die EU steht und wo auch die Kommission die Ukraine verankert, dass sie einen zentralen Platz in der EU haben wird. Erstens aus geografischer Sicht. Es ist das größte europäische Land, was es auf dem Kontinent gibt. Aber natürlich auch durch die Kriegssituation. Die Ukraine kämpft für die Werte, die wir in der EU vertreten. Also gehört sie natürlich in die EU. Gleichwohl müssen wir natürlich sehen, dass das eine Einstimmigkeitsentscheidung ist. Und deswegen ist es gut, dass die Kommissionspräsidentin eine klare Entscheidung und eine klare Bewertung vorgelegt hat. Jetzt müssen wir sehen, wie sich die Regierungs- und Staatschefin in der nächsten Woche verhalten werden.
Möglicherweise lässt die Kriegssituation aber auch die Ansichten so ein bisschen sich langsam verändern. Gestern gab es ja schon die Einstimmung. Emmanuel Macron und Olaf Scholz haben neben Mario Draghi, der schon immer den Kandidatenstatus befürwortet hat, auch sich deutlich dafür ausgesprochen. Frankreich und Deutschland galten bisher aber auch, muss man auch sagen, immer als Skeptiker, was den Beitritt betrifft, der ja auch noch lange nicht Fakt ist dann mit dem Kandidatenstatus. Aber würden Sie sagen, sind die deutschen Bedenken ein bisschen weniger geworden?
Also so wie ich das verstehe, ist da auch schon ein gehöriger Druck ausgeübt worden auf den Bundeskanzler, was wir sehr befürworten. Wir denken, dass es ein wichtiges Signal ist, auch für die Moral in der Ukraine, für die Mobilisierung ein wichtiges Signal, insbesondere an die Bevölkerung. Und wir sind sehr froh, dass die drei Regierungschefs sich gestern so geäußert haben und dass auf jeden Fall von der Seite keine weiteren Bedenken dort im Wege stehen. Warum sie zunächst skeptisch waren, kann man sicherlich auch begründen. Aber ich denke, diese Kriegssituation erfolgt einfach auch ein besonderes Handeln und eine sehr entscheidungsfreudige EU, und dem sind sie dann gestern nachgekommen.
Aber ich habe es angesprochen, die EU insgesamt ist nicht so einig in ihrer Haltung. Da könnte es nächste Woche durchaus noch Gegenstimmen geben. Dänemark und die Niederlande zum Beispiel sollen klare Vorbehalte haben. Welche genau?
Also man kann die sozusagen die Skeptikerinnen in drei Gruppen teilen. Das eine sind Niederlande und Dänemark, die sagen, sie möchten, dass Bedingungen eingehalten werden, dass es keinen überstürzten Beitritt geben soll, sondern dass es ganz klar die Beitrittskriterien auch beachtet werden. Muss man sagen, das haben Sie auch eben in der Anmoderation so geschildert, ein Kandidatenstatus sagt noch nichts über den Tag des Beitritts bei und sagt auch nichts über ein beschleunigtes Verfahren bei. Also diese, Vorbehalte, die kann man relativ schnell abräumen. Gleichwohl haben die beiden Länder auch gesagt, wenn die Kommission eindeutig grünes Licht für den Kandidatenstatus gibt, würden sie sich dem nicht entgegenstellen. Zweite Gruppe ist zum Beispiel Portugal, die sagen, ja, wir wissen gar nicht, ob wir das finanziell stemmen können. Wir wollen auch keine falschen Erwartungen wecken. Wir wollen nicht die Ukraine wie die Türkei in einen jahrelangen Wartestand versetzen und sagen, wir können eigentlich die Erwartungen in der Ukraine nicht wirklich erfüllen. Seid deswegen vorsichtig. Und die dritte Gruppe, und das sind Zypern, Griechenland, aber insbesondere auch Österreich, die sagen, Moment mal, wir haben ja noch andere Länder, die seit längerer Zeit im Wartestand sind und die es eigentlich genauso verdient hätten, auch den Kandidatenstatus verliehen zu bekommen auf dem Westbalkan. Und die sagen, wir müssen auch im Westbalkan weiterkommen, bevor wir weiteren und nächsten Ländern diesen Kandidatenstatus zuwidmen. Auch das kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen.
Ja, wie bewerten Sie denn die Aussage des österreichischen Außenministers, der sich diesbezüglich auch noch mal deutlich geäußert hat heute eben, dass man auf dem Gipfel nächste Woche klotzen statt kleckern müsste und genau das angesprochen hat, was Sie jetzt gerade gesagt haben?
Ich denke, das wäre das richtige Signal. Wir sehen ja, dass es Instabilitäten auf dem Westbalkan gibt. Wenn wir gerade auch aus geopolitischer Sicht dem Westbalkan, den Ländern wie eben der Russischen Föderation, China oder türkischem Einfluss überlassen, haben wir ein Problem. Das heißt, ja, an der Stelle bin ich tatsächlich an der Seite Österreich und sage, lass uns wirklich auch den Westbalkan gleich mit unterstützen und ein klares Signal geben, Bosnien einen Kandidatenstatus zu billigen, Kosovo endlich die Visafreiheit gewähren und vor allem die Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien endlich eröffnen. Die Länder warten lange drauf. Es gibt immer wieder einen Staat in der EU, der diese Beitrittsgespräche blockiert hat aus unterschiedlichen Gründen. Aber wir machen uns unglaubwürdig. Unsere Glaubwürdigkeit in diesem Teil Europas ist massiv angekratzt. Und nur wenn wir es jetzt mit einem Durchbruch auch wirklich beweisen können, dass wir es ernst meinen, haben diese Länder auch wieder Mut und werden auch ihre ihre Staatssysteme reformieren. Da bin ich mir relativ sicher.
Jetzt haben wir eingangs gesagt, moralisch wichtiges Signal dieser Beitrittskandidatenstatus. Sie haben die verschiedenen Seiten aufgemacht. Was glauben Sie, nächste Woche wird man die alle unter einen Hut kriegen?
Also wir haben immer wieder Spoiler darunter. Das haben wir jetzt beim 6. Sanktionspaket gesehen. Klammer auf, Ungarn ist immer ein unsicherer Spieler. Wir wissen nicht, mit welchen Kalkulationen Orbán diesmal in diese Runde gehen wird. Wir wissen, dass er sehr eng mit Wladimir Putin zusammenarbeitet. Und daher ist das immer ein großes Fragezeichen. Aber wir wissen eben auch, die Kommissionspräsidentin hat jetzt eine klare Ansage gemacht. Macron hat sich dahinter gestellt, Bundeskanzler Scholz hat sich dahinter gestellt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen oder nur schwer vorstellen, dass da auf offener Bühne jemand ein Veto einlegen wird. Ich hoffe, dass das jetzt in den nächsten Tagen, es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis der Gipfel dann eben auch seine Entschlussempfehlung abgeben und verabschieden wird. Ich hoffe wirklich, dass da diesmal intensiv gearbeitet wird und wir nicht am Ende mit einer, naja, peinlichen Verabschiedung und mit einem Nicht-Gewähren da rausgehen werden. Das wäre, muss man sagen, schon für sehr viele Menschen eine echte Enttäuschung.
Sagt die stellvertretende Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments, die Grünen-Politikerin Viola von Kramon. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.